Fell und Fürbügel. Der Fürhunde-Podcast des DBSV.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fell und Fürbügel. Das ist der Fürhunde-Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands, abgekürzt DBSV. Ich bin Lisa Mümmler, ich bin 37 Jahre alt und lebe in Stuttgart. Ich arbeite als Online-Redakteurin beim DBSV in der Verbandskommunikation. Und wer den Podcast öfter hört, weiß es natürlich schon. Seit 5,5 Jahren bin ich auch selbst Fürhundhalterin. Mich begleitet Harry. Er ist ein blond gelockter Golden Doodle. Zuckersüß, charmant, sehr sensibel. Hat eine hohe Affinität zu Leckerlis, wie man das eben so kennt. Ja, wie in jeder Folge auch, habe ich heute wieder jemanden dabei. Und zu Besuch ist Sabine Kohler. Sabine, ich finde es total schön, dass du heute da bist und ich würde mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst.
Hallo Lisa, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name hast du ja gerade schon gesagt. Ich heiße Sabine Kohler. Ich wohne in Kirchheim-Unterteck mit meinem Mann und meinen zwei Hunden. Ich habe zwei Flat-Coated Retriever, einmal die Livy und die Kona, die übrigens auch Leckerchen sehr lieben. Ich habe mich 2000 selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin jetzt Physiotherapeutin und Osteopathin für Hunde und Katzen. Bin auch tierärztlich geprüfte Aromatherapeutin und die Tellington-T-Touch-Kurse für Hunde und Kleintiere, die unterrichte ich seit 2010. Und dich, Lisa, habe ich nämlich mal nachgeguckt, habe ich das erste Mal kennengelernt im September 22 in Gülstein. Und im April 23 haben wir einen gemeinsamen Erste-Hilfe-Kurs in Stuttgart gemacht. Genau. Und dann bin ich auch noch ausgebildet in dem T-Touch for You. Das ist quasi der Tellington T-Touch für die Menschen.
Wow, ich bin erstmal beeindruckt, dass du sogar recherchiert hast, seit wann wir uns kennen oder wann wir uns getroffen haben. Genau, das war nämlich auch in Gülstein. Da findet immer von den baden-württembergischen Fürhundgruppen ein gemeinsames Seminar statt. Und genau, da durfte ich dann bei dir auch im Tellington T-Touch-Kurs dabei sein und fand ich auch sehr spannend und nutze ich auch heutzutage immer noch gelegentlich. Aber wie das so ist, man bräuchte ab und zu mal eine Auffrischung, das kennt ja auch jeder. Naja, man bekommt also so eine Ahnung, auch Stichwort Erste-Hilfe-Kurs, worum es in dieser Folge so gehen wird. Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Wir haben ja in den bisherigen Folgen so ein bisschen gewissermaßen den Weg gezeichnet von der Idee bis zum Fürhund. Also wir haben darüber gesprochen, wie Fürarbeit aussieht, wie ein Fürhund beantragt wird, was so in der Einarbeitung passiert und wie eine Gespannprüfung abläuft. Und jetzt sind wir quasi an einem Punkt angelangt. Also wer all diese Stationen durchlaufen hat, dem steht sozusagen die große weite Welt des Fürhund-Universums offen. Also man ist jetzt ein geprüftes Gespann und darf sich sozusagen in den Alltag stürzen. Und in dem Kontext gibt es natürlich unglaublich viele Themen, über die wir sprechen könnten. Und das werden wir natürlich hier im Podcast auch nach und nach tun. Um in das heutige Thema einzusteigen, möchte ich euch aber mal kurz eine Geschichte erzählen, was mir unmittelbar eigentlich nach meiner Gespannprüfung mit Harry passiert ist. Wir haben im Dezember unsere Gespannprüfung geschafft. Da war ich natürlich erstmal überglücklich. Dann kam das erste Weihnachten mit Harry. Also ist ja klar, dass er das größte Geschenk war, selbstverständlich. Ja, und dann startete ein neues Jahr und ich hatte einen Fürhund und es war furchtbar anstrengend, um ehrlich zu sein, weil er mich einfach unglaublich getestet hat, herausgefordert hat, meinen Alltag schon auch auf den Kopf gestellt hat. Also so schön es auch war, so stressig war es irgendwie auch für mich. Und deswegen habe ich mich dann auch entschlossen, noch eine Nachschulung zu machen. Und kurz bevor es zu dieser Nachschulung ging, da war ich an einem Samstagmorgen verabredet mit meinem Bruder und mit meinem Vater zu einem Spaziergang. Schöner, langer Hundespaziergang sollte das sein. Wir wollten uns an einer Haltestelle treffen. Mein Vater wollte da mit dem Auto hinkommen. Und ja, da stand ich also und gucke so meinen Hund an und denke mir so, irgendwas stimmt da nicht. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich kenne diesen Hund jetzt, also zu dem Zeitpunkt 2 Monate lang und ich kannte ihn immer nur wedelnd und aufmerksam und fröhlich. Der hat immer so rumgeguckt, die Rute war immer oben, immer irgendwie so ein bisschen, ja, was gibt's, was ist los? Und plötzlich stand da ein Hund, die Rute hing runter und er starrte wirklich nur so vor sich hin. Und dann dachte ich noch, ja, was ist denn jetzt? Komm, wir gehen noch mal kurz auf eine Wiese, vielleicht muss er ja irgendwie was erledigen. Dann schnüffelte er da kurz und dann hat er sich plötzlich hingelegt. Und dann ist er zur Seite gekippt Und dann wusste ich schon, okay, da ist irgendwas gar nicht richtig. Und dann habe ich so gar nicht nachgedacht, sondern ihm ein Leckerli vor die Nase gehalten, habe dann gemerkt, er reagiert nicht. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist richtig, richtig schlimm. Und da hat dann bei mir so ein bisschen der Katastrophenmodus eingesetzt. Ich schiebe da dann einfach immer, also ich unterdrück alle Gefühle, die da aufkommen, alle Panik, weil ich immer denke, das bringt dem Hund nichts oder je nachdem, in welcher Situation ich bin, das bringt jetzt nichts. Ich muss jetzt irgendwie funktionieren. Da habe ich gesagt, okay, ich rufe jetzt meinen Vater an, weil der ja mit dem Auto kommt, sag ihm, was los ist und sag so zu meinem Bruder, google mal bitte ganz schnell, wo die nächste Tierklinik ist. Und ja, dann haben wir Harry in den Kofferraum verfrachtet. Die Klinik war zum Glück nicht weit weg, haben wir ihn dorthin gebracht. Und ja, dann kam so eine furchtbare Wartezeit, bis ich dann endlich zu einer Ärztin kam mit Harry. Er war so halb ansprechbar, also er war nicht völlig bewusstlos, aber ich habe einfach gesehen, der konnte sich nicht richtig bewegen. Der hat auch nur so halb gehört, wenn man ihn angesprochen hat. Also da war einfach was überhaupt nicht in Ordnung. Und als wir dann da in diese Behandlungszimmer waren, ja, dann meinte die Ärztin auch, das ist eine also sogenannte Neurointoxikation. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das im Prinzip eine Vergiftung, die sich neurologisch auswirkt. Wahrscheinlich, weil er irgendwas gefressen hatte, was das ausgelöst hat. Und ja, dann wurde mir gesagt, der Hund muss auf jeden Fall hierbleiben, wird sofort behandelt, kommt an die Infusion, bekommt alle möglichen Medikamente, die ihm da helfen und ich soll nach Hause gehen. Also ich glaube, es war einer der schwersten Wege, aus diesem Behandlungszimmer rauszugehen. Ich wusste, okay, ich habe jetzt für Harry alles getan, was ich tun konnte. Ab jetzt ja, kann man ja nur noch hoffen und es den Fachleuten überlassen. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, als ich dann zu dieser Türe raus war, war ich erstmal völlig aufgelöst, habe, glaube ich, geheult wie noch nie in meinem Leben. Und zum Glück, muss man sagen, war Harry zu dem Zeitpunkt, also er war 20 Monate alt, das war ein junger, gesunder, topfitter Hund. Und er hat keine Schäden davongetragen. Es ist wirklich so schön, weil wir auch so schnell in der Klinik waren. Er musste dann, also es war samstagmorgens, als diese Vergiftung passiert ist. Und sonntagmittags konnte ich ihn schon abholen und man hat einfach nichts gemerkt. Es ging ihm wirklich gut. Er war natürlich aufgeregt und so, aber es war alles wieder in Ordnung. Und ich hatte so unglaublich Glück, wie das dann abgelaufen ist. Ja, und warum ich euch diese Geschichte jetzt erzählt habe, also ich möchte jetzt hier keine Panik auslösen, aber ja, wir sprechen natürlich ganz oft darüber, wie schön es ist, das Leben mit Führhund. Und das ist es auch. Es ist wahnsinnig schön, es ist so bereichernd. Aber mit einem Führhund kommt eben auch ganz viel Verantwortung. Und es ist unsere Pflicht, uns um unsere Hunde zu kümmern. Einmal möchte das die Krankenkasse natürlich von uns, aber auch die Moral und weil wir unsere Hunde natürlich auch lieb haben. Und deswegen soll es auch in der heutigen Folge grundsätzlich um Erste-Hilfe-Tipps rund um den Hund gehen und um Hundegesundheit im Sommer allgemein. Bei dem, was mir da mit Harry passiert ist, da hätte einfach nichts geholfen. Da war das einzig Richtige, sofort in die Klinik zu düsen. Und ja, ich hätte da selbst bestimmt auch nicht mehr tun können, als das, was ich da gemacht habe. Aber es gibt halt ganz viele Situationen, in denen wir sehr wohl richtig viel für unsere Hunde tun können. Und die Geschichte hat mir einfach gezeigt, dass es unglaublich wichtig ist, immer wachsam zu sein und vorbereitet zu sein und einfach ein gewisses Wissen zu haben, weil einfach jederzeit was passieren kann. Ob man den Hund jetzt eine Woche hat oder 10 Jahre, das ist egal. Und lieber ist man ein bisschen zu gut vorbereitet und braucht es dann nicht als andersrum. Und deswegen finde ich, ist es auch wichtig, auf der einen Seite den eigenen Hund gut zu kennen, immer wieder zu beobachten, damit man eben weiß, was ist normal und wann ist es nicht mehr normal. Und eben auch so ein gewisses Basiswissen rund um Hundegesundheit zu haben. Und deswegen, Sabine, bist du ja heute da, um uns da ein paar wichtige Erste-Hilfe-Tipps zu geben.
Genau, wow, Lisa, also mit der Geschichte hast du mich jetzt gekriegt. ja, das war jetzt sehr emotional. Aber vielen Dank für deine Geschichte und danke, dass du auch so reagiert hast, wie du reagiert hast und vor allem ruhig. Und da sind wir im Grunde genommen schon beim Thema. Das wären quasi die Vitalwerte des Hundes. Die gibt es natürlich auch beim Menschen, aber hier geht es ja jetzt um den Hund. Und die Vitalwerte, da geht es einmal um den Puls, die Atmung und die Körpertemperatur. Ich finde einfach, das sollte jeder Hundehalter wissen, was ist denn in Anführungsstrichen normal. Denn jeder Hund ist anders, jedes Lebewesen ist anders. Da sollte man einfach mal sich aufschreiben, wie sind die normalen Vitalwerte? So, jetzt gucken wir uns mal den Puls an. Also unser Herz oder das Herz des Hundes, das arbeitet quasi in Zyklen und das Herz, das ist eine Pumpe. Und die Herzfrequenz oder man sagt auch der Puls, das ist quasi die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Und die kann man beim Hund super messen an der Oberschenkelschlagader. Und die findest du, wenn du quasi an den Hinterbeinen mit dem Zeigefinger und den Mittelfinger innen in den Oberschenkel reingehst. Und da fühlt man innen, also am Oberschenkel, es fühlt sich an wie so ein Dreieck. Und man fühlt auch dieses Pulsieren. Und wenn man dieses Pulsieren spürt, bleibt man da drauf und dann zählt man 15 Sekunden lang, wie oft fühle ich diesen Puls. Diese Anzahl multipliziere ich dann mit 4, dann habe ich quasi die Minute, also die Anzahl der Herzschläge pro Minute. So. Jetzt ist es so, also wenn ich einen großen Hund habe, sind die normal und das normal bitte in Anführungsstrichen, es gibt immer Ausnahmen und da werde ich auch nachher so ein bisschen drauf eingehen. Also bei einem großen Hund und da gehört auch dein Harry dazu, das wäre dann so zwischen 70 und 100 Mal in der Minute. Bei den kleinen Hunden, also kleine Rassen meine ich jetzt, aber auch Welpen, da ist der erhöht, da ist es zwischen 100 und 130. Das sind jetzt Werte, die habe ich damals in meiner Ausbildung zum tierärztlich geprüften Aromatherapeuten gelernt. Die habe ich also von der Tierärztin, die habe ich mir jetzt nicht irgendwo abgelesen. Und dann ist es auch ganz wichtig, altersbedingt. Ja? Also dein Harry, der hat jetzt einen ganz anderen Puls mit 2 Jahren oder wenn er mal 13, 14 ist. Also da auch gucken, das wird nicht gleich bleiben, so wie es bei uns auch nicht gleich bleibt. Genau. So, wenn der Puls jetzt erhöht ist, dann kann das andeuten oder zeigen eine körperliche Anstrengung. Sommer zum Beispiel die Hitze, ja, da kann es dann hochgehen. Es kann aber auch sein aus Angst, Stress. Es kann sein, dass er Infekt hat oder Fieber. Es kann sein, dass er einfach Schmerzen hat. Oder es kann auf eine Blutarmut hindeuten. Und wenn der Puls niedrig ist, dann kann der Hund einfach nur schlafen. Also ja, im Schlaf geht er logischerweise runter. Es kann auch manchmal auf ein Herzproblem hindeuten oder hinweisen. Es kann auf eine Schilddrüsenunterfunktion hinweisen. Aber auch wenn der Hund in dem Fall Medikamente nehmen muss, auch da mal gucken, kann das dadurch veranlasst werden. Das wäre jetzt einmal der Puls. Da einfach mal testen, aufschreiben und dann habt ihr den Wert. Und das könnt ihr gerne alle halbe Jahr mal machen oder alle Vierteljahre. Einfach mal gucken, was sich da so verändert. So, dann gucken wir uns mal die Atmung an. Die Atemfrequenz, da zählen wir die Atemzüge pro Minute. Wenn jetzt die Hunde zu mir in die Praxis kommen, gucke ich mir die an und dann zähle ich quasi, wie oft sich der Brustkorb hebt und senkt. Man kann aber ganz einfach, für die das nicht sehen, die Hand auf den Brustkorb auflegen und dann fühlen, wie oft hebt und senkt sich das. Wie vorhin auch wieder also 15 Sekunden lang, eine Viertelminute und dann wieder mit 4 multiplizieren. Da haben wir dann auch eine ruhige Atmung, die liegt bei zwischen 10 und 30 Mal in der Minute. Wenn der jetzt erhöht ist oder erhöht sein sollte, kann, muss aber nicht, der Hund Fieber haben. Es kann eine verminderte Sauerstoffaufnahme vorliegen. Es könnte eventuell auch eine Herzerkrankung vorliegen. Bei einem Unfall, massivem Blutverlust zum Beispiel, da ist die auch erhöht. Oder einfach, was heißt einfach, eine Anämie erniedrigt. Da haben wir jetzt wieder den Schlaf, also das ist ganz im Normalbereich. Eine einfach tiefe Entspannung, da würde mir jetzt auch einfach ein Tellington-Kurs einfallen, wenn alle dann liegen und den Muschel- oder T-Touch und den Haartag machen. Aber auch, wenn der Hund mal eine Narkose kriegen muss, aus welchen Gründen auch immer, es kann auch ein Schädelhirntrauma sein. Also da jetzt nicht um Gottes Willen, einfach nur mal messen, aufschreiben, aha, so ist es. Und wenn es da Unsicherheiten gibt, dann bitte, bitte macht das Gleiche wie bei Lisa, bloß da war es sehr offensichtlich dann, was war. Geht bitte zum Tierarzt euren Vertrauens und lasst es danach gucken, was da dahinter steckt. Und es kann sein, dass der einfach Entwarnung gibt und er sagt, hier, heißes Wetter, ist jetzt halt mal so. Die Körpertemperatur, die messen wir beim Hund rektal. Die Körpertemperatur, die wird geregelt im Körperinneren, also auch im Hypothalamus. Und bei erhöhter Körpertemperatur kann das einfach eine Begleiterscheinung sein. Also der Körper wehrt sich gegen was. Ja? Also es ist so ein Anzeichen, hallo, hier ist was nicht ganz in Ordnung. Fieber kann ausgelöst werden durch Viren, Bakterien. Es ist einfach eine Antwort auf eine Krankheit. Also da ist irgendwas nicht in Ordnung. Genau. Und der Puls ist auch erhöht, wenn Fieber da ist. Also die zwei Sachen gehen dann immer einher. Es gibt auch eine Untertemperatur. Das ist, wenn, das wäre jetzt eher so die Winterfraktion, wenn ein Hund mal zu lange in der Nässe oder in der Kälte war. Aber hier haben wir wieder die Überanstrengung. Die können wir auch wieder im Sommer haben. Ein Schock, ein Koma oder auch eine Erkrankung der Schilddrüse. Die Normalwerte, die liegen so bei 37,5 bis 39,4. Also ihr seht schon, die Werte vom Hund sind wesentlich höher als die bei uns. Weil ich hatte auch mal einen Anruf, da hat eine gesagt, Sabine, mein Hund hat Fieber. Da sage ich, wie viel hat er denn? Ja, 38. Da sage ich, nee, das ist beim Hund noch kein Fieber. Ja? Aber das Spannende ist, hat der Hund 38,5, das ist also so minimaler Grad dazwischen, dann sprechen wir tatsächlich vom Fieber. Also das geht beim Hund dann relativ schnell.
Also im Erste-Hilfe-Kurs bei dir haben wir gelernt, dass die Schleimhäute eines Hundes also ganz wichtige Informationen über seinen Gesundheitszustand liefern können. Kannst du unseren Hörerinnen bitte einfach mal erklären, wie die Schleimhäute so kontrolliert werden und worauf da zu achten ist?
Sehr gerne, das mache ich sehr gerne, weil ich finde es ganz wichtig und es ist im Grunde genommen eine ganz einfache Sache. Am allereinfachsten muss ich sagen, bei euren Blindenführhunden oder Therapiehunden, weil die haben wirklich gelernt, man langt sie überall an, weil da muss man nämlich mal kurz ins Maul reingucken und man will ja seine Finger dann doch dran haben. Also Schleimhäute gibt es im Maul. Und wir gucken auch in die Augen rein. Also nicht nur in die Augen, sondern wir ziehen das Augenlid ein ganz klein bisschen runter. Wenn ich jetzt so in das Auge reinschaue, also unten, und wie gesagt, für die, die jetzt gar nichts sehen, bitte merkt euch das und fragt einfach einen Sehenden, wie sieht es da aus? Ja, die können euch das dann sagen. Und wenn die Schleimhaut rosa ist, da ist eine gute Sauerstoffversorgung und alles ist im grünen Bereich. Ja. Das gleiche ist im Maul. Da drückt man dann mit dem Daumen oben am Oberkiefer gegen die Schleimhäute. Dann wird es erstmal kurz weiß und es sollte, sobald der Daumen oder der Finger, ist egal mit welchem Finger ich es mache, wieder weggeht, sollte es wieder rosa werden. Dann kann das aber sein, dass die Schleimhäute blass bis weißlich sind. Ja. Das würde jetzt auf ein Problem der Durchblutung hinweisen. Das kann eine Anämie, muss nicht sein. Es kann ein Blutverlust sein, Leukämie oder einfach ein Schock. Wenn die Augen, wenn das Augenlid, wenn ich das wieder gucke und es gelblich ist, dann habe ich ein Leberthema. Das ist also, da werden dann quasi Gallenstoffe oder die Gallenfarbstoffe werden da frei und die verfärben es gelblich. Deswegen da in dem Fall bitte zum Tierarzt, der muss dann da aktiv werden. Wenn die Schleimhäute wirklich bläulich sind, das ist eine schlechte Herz- und also schlechte Herz- und Kreislaufprobleme, Sauerstoffmangel im Gewebe, Atemnot, ab zum Tierarzt, ja? Wenn das Ganze Nee, hier sind wir jetzt bei der Vergiftung, genau. Verwaschen grau. Das ist Vergiftung. Also wenn dies im Maul so richtig gräulich aussieht, so verwaschen grau, das ist dann die Vergiftung, das ist so der Schockzustand. Da wird quasi die Gewebsflüssigkeit frei. Das ist also eine richtig kritische Situation bei diesem verwaschenen Grau. Und da genauso, wie du es gemacht hast, Lisa, anrufen, abholen lassen, ab in die Tierklinik. Und am allerbesten auch telefonisch sagen, was ist, damit die schon wissen und dann dich oder euch, die jetzt zuhören, nicht ewig warten lassen. Dann haben wir noch eine Variante, das wäre das Gerötete. Das ist also eine Entzündung oder eine Erhitzung kann das sein. Es kann auf Fieber oder Stauungen hinweisen. Also ich denke jetzt gerade mal, wenn meine so durch die Wiesen rennen und es wird ja doch im Moment auch schon wieder, wenn dann alles gespritzt wird, ja, unsere Hunde kriegen das ja alles in die Augen rein. Und da ist mir dann auch schon aufgefallen, dass das rot ist. Da habe ich dann meine Mittelchen. Wie gesagt, ich arbeite ja sehr gerne mit ätherischen Ölen und da helfe ich denen. Und das ist jetzt keine Sache, wo ihr gleich zum Tierarzt rennen müsst. Beobachten, wenn das allerdings am nächsten Tag immer noch ist, bitte mit den Augen ist nicht zu spaßen. Genau, dann einfach zum Tierarzt gehen.
Und was ich wirklich auch nur persönlich als Tipp geben kann, Sabine, du hast es schon gesagt, aber einfach, dass man wirklich regelmäßig diese Dinge kontrolliert, damit man weiß, was ist der Normalzustand. Also ich habe zum Beispiel auch so eine Erinnerung mir einfach ins Handy eingespeichert. Ich mache das einmal im Monat mit Harry, check ihn da einmal durch. Hier so Atmung kontrollieren, Puls kontrollieren, Temperatur checken und auch immer mal wieder Schleimhäute angucken. Weil ich finde einfach dadurch, dass man dann so eine gewisse Routine hat, fällt es einem dann in schwierigeren Situationen wesentlich leichter. Und man denkt da im Alltag nicht so dran. Deswegen, dafür haben wir ja unsere Alltagshelferlein sozusagen. Wir erleben ja zurzeit unglaublich hohe Temperaturen. Wir haben hier unsere Hitzewelle und ja, für Hunde können ja Temperaturen schon, die ein bisschen über 20 Grad sind, sehr belastend sein. Das ist natürlich auch individuell. Worauf sollten denn HundehalterInnen achten? Also was können wir alle tun, damit unsere Fellnasen einfach gesund und zufrieden durch den Sommer kommen?
Auf alle Fälle die Spaziergänge morgen so früh wie möglich zu machen. Wenn es nicht sein muss, tagsüber nicht unbedingt rausgehen. Klar, pieseln muss ein Hund immer mal oder ein großes Geschäftchen machen und dann einfach abends nochmal rausgehen. Also einfach den Hund, ja, so einfach ist es nicht, den Hund nicht überanstrengen, genügend Wasser anbieten und es gibt Hunde, die trinken einfach nicht so gut. Da habe ich sehr gute Erfahrungen, wenn man da einfach mal so einen Schucker Sahne mit rein gibt in das Wasser. Oder das Futter, und das ist jetzt egal, was man da füttert, weil das wäre wieder ein Thema für sich, ja. Einfach da ein bisschen mehr Wasser dazugeben als sonst. Ich meide lange Spaziergänge. Denkt bitte dran, der Asphalt ist heiß. Zieht gerne mal eure Schuhe aus und stellt euch mal barfuß drauf. Dann habt ihr so eine Idee, wo unsere Hunde da drüber laufen müssen. Wenn ihr mal euch einkaufen fahren lasst, lasst bitte euren Hund zu Hause. Denn wenn es in, also Außentemperaturen, 20 Grad ist noch nicht viel, ja, dann habt ihr bereits im Auto schon 30 Grad. Wenn es draußen 30 Grad hat, dann habt ihr im Auto 45 Grad. Und sie haben eben ihren Pelzmantel an. So, was kann ich da noch alles machen? Ich kann denen so ein Schleckeis aus Quark, Joghurt eingefrieren, anbieten. Ich kann mit denen oder ich kann mich irgendwo hinfahren lassen, wo ein See ist, wo ein Fluss ist, dass ich meinen Hund baden lassen kann. Das ist super. Da kühlen die so richtig ab. Wie gesagt, die Spaziergänge wären mir das ist Allerwichtigste, dass ihr einfach dran denkt, eure Hunde nicht zu überanstrengen. Also nicht die Wanderung, die vielleicht geplant war, macht, ihn nicht überall mitnehmen, wenn er auf einer Gartenparty eingeladen sind, auch wenn da Bäume sind. Es ist einfach zu viel für unsere Fellnasen. Und was viele machen, nasses Handtuch drauflegen auf den Hund. Kurzfristig, ja, aber bitte nehmt das Handtuch runter, weil das trocknet extrem schnell aus und dann steht da, da ist ein Hitzestau und der ist wirklich, wirklich gefährlich für die Hunde.
Was sind denn eindeutige Anzeichen dafür, dass ein Hund wirklich überhitzt ist und im schlimmsten Fall könnte es ja dann zu einem Hitzschlag kommen? Deswegen, was ist dann zu tun?
Das ist so ein anhaltendes, starkes Hecheln. Ja? Habt ihr auch bei Stress, aber wie gesagt, ihr müsst immer so das Drumherum angucken, weil die Symptome passen manchmal zu mehreren Sachen. Aber wir gehen ja jetzt von dem Sommer aus. Es ist quasi das starke Hecheln, anhaltend. Es ist ein schneller Puls in dem Fall. Aber er hat auch so wie so ein bisschen Atemnot kann er haben. Da auch wieder mal, das ist aber dann, wenn es wirklich richtig krass wird, also wenn es dann Richtung Hitzschlag geht, die Mundschleimhäute bitte angucken, ob die eventuell schon blau werden. Wenn der jetzt nicht, ich mache gleich weiter, ich will nur kurz noch was einfügen von meinem Mozart, der mal einen Hitzschlag hatte, das ist vor vielen Jahren gewesen, der Mozart ist 2000 geboren, dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange das schon her ist und da hatte ich dieses Wissen noch nicht, leider. Und der hat dann nachts, hatte also extrem Durchfall und hat dann auch erbrochen. Und er hat wirklich gehechelt und es war tagsüber extrem heiß. Nachts hat es geregnet, wir waren bei Freunden in der Schweiz und dann musste ich mit meinem Nachthemd und meinem Hund beim strömenden Regen raus, weil er Durchfall hatte. Es war dann, ja, ich war dann auch gleich mitgebadet. Genau. So, wenn das dann wirklich, wirklich ein Hitzschlag ist, hohes Fieber, es ist auch ein vermehrter Speichelfluss dann da, also der kann, muss nicht. Die Hautinnenseite der Ohren, die ist dann auch oft stark gerötet und heiß. Deswegen, wenn ich gerade an den Tellington Tittatsch denke, und das hatte ich ja damals bei Linda Tellington-Jones auf Hawaii gemacht, und da hatten wir über 30 Grad und da haben wir eben den Ohren-Tittatsch gezeigt. Das ist ja einer unserer Erste-Hilfe-Tittatsches und da arbeiten wir immer mit Wasser. Also macht dann einfach die Ohren nass. Bitte nicht eiskalt, aber auch nicht warm, so wie es aus dem Wasserhahn kommt quasi. Also da kann auch so eine Unruhe, Nervosität bis hin zur Panik kann das sein. Und genau, Durchfallerbrechen habe ich gerade schon gesagt, durch die Geschichte von Mozart. Und ich weiß noch, auf dem Rückweg von dem Spaziergang, der hat sich dann in einem Dorf einfach in so einen Brunnen reingelegt und hat mich angeguckt, ich laufe jetzt keinen Meter weiter. Und dann sagte ich noch zu meinem Mann Eugen, ich glaube, du musst das Auto holen. Und dann lief aber doch noch ein Stück bis zum nächsten Baum und dann haben wir das Auto geholt, dann war es auch nicht mehr so weit. Also das wären so die Anzeichen von Überhitzung erstmal und dann wirklich in den Schatten legen, wenn ihr irgendwo Wasser habt, kühlt den Hund. Wenn er sich reinstellt, super, also guckt, dass er da auch ins Maul was reinkriegt. Das wäre jetzt so meine Idee, die ihr, weil es muss ja nicht immer gleich ein Hitzschlag sein. Nicht immer das Schlimmste.
Ja. Also wünschenswert ist es natürlich, dass nichts Schlimmeres passiert.
Genau. Aber und ganz wichtig, wenn er wirklich die ganzen Symptome zeigt, bitte, bitte geht zum Tierarzt.
Ja, da auch nicht zu lange warten, einfach den Hund schnappen und zum Tierarzt gehen, weil ja, lieber einmal zu vorsichtig, als dass dann wirklich was Schlimmes passiert. Ja, und mir ist es auch noch ein ganz wichtiges Anliegen, auf eine Sache hinzuweisen. Also bestimmt machen das die meisten von euch schon oder bestimmt auch alle. Aber ich muss es halt trotzdem einmal sagen, unsere Hunde leisten ja wirklich ganz tolle Fürarbeit und unterstützen uns. Aber das ist trotzdem ein verantwortungsvoller Job und er ist anstrengend. Und bei hohen Temperaturen, ihr wisst selbst, ihr habt bestimmt auch in der Schule mal nach hitzefrei gerufen sozusagen, weil es einfach unglaublich schwierig ist, bei solchen Temperaturen zu funktionieren. Also wenn ihr eurem Hund irgendwie was ersparen könnt, überlegt euch bitte ganz genau, wann ihr eure Hunde führen lasst und wie viel. Ich sag mal so, wenn man jetzt eine kleine Strecke vor sich hat, wo man halt eine Minute zur Haltestelle geht und dann ist man im klimatisierten Bus. Das ist ja wieder die eine Geschichte. Wenn man aber erstmal 20 Minuten irgendwo hinlaufen muss, dann auf diesem heißen Asphalt. Und da geht es ja nicht nur um die Pfoten, sondern einfach auch, weil der Hund ist ja viel näher dran an diesem Asphalt und von dem steigt so eine riesige Hitze auf, der wird dann einfach viel, viel mehr noch aufgeheizt als wir. Da machen ja schon ein paar Zentimeter einen großen Unterschied. Also ja, solche Strecken dann bitte einfach vermeiden oder vielleicht auch so legen, dass sie vielleicht morgens zu machen sind, auf gar keinen Fall in der Mittagshitze. Es ist ja auch einfach eine Grundvoraussetzung, damit wir unsere Führhunde bekommen, dass wir eben auch in Orientierung und Mobilität gut geschult sind, dass wir auch mit unseren Langstöcken klarkommen. Und ich würde sagen, im Sommer lieber mal zum Langstock greifen als zum Führbügel, aus Rücksicht auf unsere Hunde. Ja, Sommer ist ja auch Bienen- und Wespenhochzeit. Und natürlich brauchen wir diese Tiere ganz dringend. Das sind sehr nützliche Tiere. Sie haben halt nur diese unangenehme Angewohnheit, dass sie auch mal stechen können. Und Sabine, was mache ich denn, wenn mein Hund tatsächlich mal gestochen wird?
Da fange ich jetzt mal ganz am Anfang an. Gut, ihr bekommt eure Hunde in der Regel mit 2 Jahren. Aber wie gesagt, das sind die Gott sei Dank noch sehr verspielt. Und da kann es mal passieren, wenn da eine Fliege vorbeifliegt, dass sie danach schnappen. Und da möchte ich diejenigen bitten, also die Partner, die Sehenden, dass ihr wirklich den Blinden für Hundehalter darauf aufmerksam macht. Denn wenn es eine Fliege ist, passiert nichts, aber die Fliege kann auch mal eine Biene sein. Und wenn die im Mund ist, dann muss ich sagen, ab zum Tierarzt, weil wenn da dann die Zunge anschwillt, da bekommt der Hund dann wirklich keine Luft mehr. Das ist wirklich ein ganz, ganz akuter Notfall. Wenn jetzt der Hund, das passiert immer mal wieder, am Bobbes oder an der Pfote gestochen wird, das tut weh, da könnt ihr einfach mal kühlen. Wenn ihr zu Hause seid, was ich immer im Gefrierschrank habe, das ist eine Spritze ohne Nadel, wo vorne also da, wo man die Nadel draufsteckt, den habe ich abgeschnitten und da habe ich Wasser drin eingefroren. Das ist immer bereit und das kann man dann, also dieses Wasser dann auf diese Stelle draufgeben. Das ist also, das kühlt sehr schön. Ich würde auch empfehlen, nicht gleich immer irgendwelche Salben aus dem Humanbereich verwenden, denn es gibt tatsächlich, und das hatte ich schon erlebt, leider, dass manche Hunde allergisch auf die Sachen reagieren. Also da lasst euch lieber irgendwas vom Tierarzt mitgeben, wo er sagt, hier, das könnt ihr eurem Hund geben, aber nicht einfach bei euch da hier, was mir hilft, hilft auch meinem Hund. Da helfen auch ätherische Öle, die können das Ganze lindern. Das ist so quasi die Medizin aus der Natur. Und wie gesagt, da ein Training, vielleicht ein Nachtraining machen. Das wären jetzt so die Dinge, die ich euch so auf den Weg geben kann jetzt für den Sommer. Und wichtig, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, Lisa, nicht in Panik geraten. Wenn der Stachel noch drin ist und ihr mitkriegt, wo das war, lasst jemand gucken, dann macht man den raus. Und wie gesagt, wenn es rot wird, kühlen erstmal. Und ansonsten einfach zum Tierarzt, falls da eine allergische Reaktion sein sollte. Ganz wichtig ist der Stich ins Maul, dass er da wirklich sofort geht.
Zum Stich ins Maul, da habe ich tatsächlich in einem anderen Podcast mal was ganz Spannendes gehört, was ich auch gut finde. Und zwar wurde da empfohlen, dass man eben ein Eis, also wirklich egal ob Hundeeis oder Menscheneis in dem Fall, in der Kühltruhe hat. Genau, und wenn man weiß, der Hund wurde im Maul gestochen, dass man den wirklich dieses Eis schlecken lässt auf dem Weg zum Tierarzt. Also wenn der Hund dann im Auto sitzt, dann darf der schlecken, 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 weil die Kühlung dann gegen diese Schwellung hilft. Und das ist einfach auch so eine kleine Erste-Hilfe-Maßnahme. Mir fällt es nur ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig, dieses Eis, dieses Notfall-Eis nicht zu essen. Aber ja, da ist ein bisschen die eigene Disziplin gefragt sozusagen. Aber ich fand das einen ganz coolen Tipp, den ich da mal gehört habe und dachte, den teile ich jetzt auch noch mit euch.
Das ist ganz toll, Lisa. Und da eignen sich so Wassereise am allerbesten. Mhm. Weil die halten einfach, weißt du, länger diese, ja. Ach, also wie die heißen, da gab es ja früher in meiner Jugend die, ja, alles Mögliche. Ja. Weil die anderen, die sind relativ schnell weich.
Ja, stimmt. Und die sind ja dann teilweise auch so milchhaltig und das vertragen ja manche Hunde auch gar nicht. Und,
in dem Moment ist es ganz ehrlich wurscht.
Ja. Genau.
Hauptsache, es ist dann gekühlt, genau. Ja. Also auch da kann man mit dem Spritzending da reingehen oder den einfach in Eiswürfel, gut, wird er dann schlucken, aber da würde ich alle Register ziehen, wirklich alle.
Ja.
Genau.
Ja, dann müssen wir auch noch über ein paar kleine Störenfriede sprechen, denen wir im Sommer oder eigentlich ja mittlerweile ganzjährig oft begegnen. Die Rede ist natürlich von Zecken und die können ja einige für Hunde schon sehr gefährliche Krankheiten übertragen. Was möchtest du denn unseren Hörerinnen so zum Zeckenschutz mit auf den Weg geben?
Also ich möchte einmal euch mit auf den Weg geben, dass ihr da nicht in Panik geratet. Nicht jeder Hund überträgt die Borreliose. Ich habe mich mit ein paar Tierärzten unterhalten und die sagen, wenn man die Zecke innerhalb von 24 Stunden rausmacht, was in der Regel passiert, aber nicht immer, mir passiert es auch mal, dass ich eine übersehe und denke, Heidenei, wo war die jetzt? Wo hat die sich versteckt? Und wie gesagt, dass man die rausmacht und dann ist das Thema erstmal weg. Ich führe, es ist interessant, seit 2000 eine Zeckenstatistik. Und da ist mir aufgefallen, so die ersten Zecken kommen so mal so ganz vereinzelt im Februar, manchmal auch erst im März. Dann ist es so bis Juli, also wir werden jetzt noch ein bisschen ja, Zeckenzeit haben. August, September lässt es dann wieder nach und im Oktober haben wir wieder nur vereinzelt. Also ich persönlich, also nicht ich, sondern meine Hunde, wir hatten von November bis Mitte Februar noch keine Zecken. Aber wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Zeckenmittel gibt es viele und da würde ich sagen, geht zu dem Tierarzt eures Vertrauens, weil da gibt es Chemie, die ihr auftragt. Es gibt Halsbänder, man kann alternativ mit ätherischen Ölen arbeiten, man kann mit EM-Ketten arbeiten. Also es ist einfach so in der Regel, ist nichts 100%, weil die lieben Zecken gewöhnen sich einfach daran. Die sind ja auch nicht blöd, die Tierchen. Wichtig ist, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, innerhalb von 24 Stunden, wenn es geht, rausmachen. Und wenn der Kopf mal drin bleibt, bitte keine Panik. Der kommt raus. Wenn ihr euch nicht sicher seid, geht zum Tierarzt. Der, also ich mache das mit der Nadel von der Spritze, und tut es dann raus und dann ist es erledigt und gebt dann noch ein Öl drauf, das desinfiziert. Wichtig ist, wenn ihr von einem Spaziergang kommt, überwiegend sind die ja auch Wiesen, Wälder, dass ihr eure Hunde abtastet. Lisa, du hast mir erzählt, du kämmst Harry. Mhm. Und hattest du gesagt, was für eine Rasse das ist?
Ja, ein Golden Doodle, sehr flauschig.
Ah, okay, genau. Also das ist ein Hund, der nicht haart. Ich habe jetzt zwei Flat-Coated Retriever, die haaren sehr wohl. Ich habe mir da einen doppelzimbigen Flohkamm gekauft. Mit dem habe ich extremst gute Erfahrungen, die rauszukämmen. Und guckt auch an den Stellen nach, wo ihr sonst nicht so nachguckt. Und das ist unter anderem der Analbereich. Da hatte nämlich meine Livy letztens 3 Stück. Die haben da ein bisschen Party gefeiert.
Ui.
Yep. Also deswegen auch mal an den Stellen gucken, weil die gehen ja gern so in den Achseln und ja an den Ohren da, wo es halt so kuschelig warm ist, im Schenkelbereich. Aber am Bobbes ist halt auch schön warm.
Genau.
Fürhund-Finessen.
Ja, dann ist es jetzt schon Zeit, zu unseren Fürhund-Finessen zu kommen. Das ist nämlich unsere Rubrik, wo alle Leute, die halt in der Folge dabei sind, einen Tipp rund um den Hund geben. Ich habe ja jetzt auch wieder mal was mitgebracht und zwar würde ich dringend empfehlen, eine Kühlmatte. Und da sollte man bedenken, also die gibt es in allen möglichen Größen, Farben und Formen und aus verschiedenen Materialien. Und ich kenne ganz viele Hunde, die lieben das wirklich, sich da drauf zu legen, weil das einfach durch den Druck reagiert es chemisch. Kann ich euch nicht genau sagen, wie es funktioniert. Ich kann euch aber ganz genau sagen, dass es funktioniert. Ich habe es auch selbst schon ausprobiert, weil genau, da ist jetzt nämlich noch so ein bisschen die Krux. Man muss seinen Hund halt auch gut kennen. Und meiner findet zum Beispiel so raschelnde und knarzende Materialien ganz suspekt. Deswegen hat er dann auch die erste Kühlmatte, die ich für ihn gekauft habe, komplett boykottiert. Die durfte ich dann öfter benutzen und habe das genossen im Sommer. Aber wenn ihr wisst, dass euer Hund da vielleicht so ein bisschen empfindlich ist oder wie Harry ein kleiner Prinz, dann achtet einfach darauf, dass es ein Material ist, das der Hund mag. Und klar, man kann es ihm anbieten, zwingen sollte man die Hunde natürlich nicht, aber viele nehmen das wirklich total gern an und liegen da drauf und das bringt schon bei so hohen Temperaturen echt eine schöne Linderung. Sabine, was hast du uns mitgebracht?
Ich würde jetzt mal so eine kleine Beschäftigung. Da gibt es so also Plastikteile, da kann man so wie so ein Hundeeis eingefrieren und denen dann quasi zum Schlecken geben. Das ist auch so ein Abkühlen dann quasi. Es ist so ein Spielespaß. Das habe ich mal auf einer Messe gesehen und da dachte ich immer, das finde ich total cool. Die eine, die schleckt bei mir und schleckt und schleckt und die andere, die nimmt das Teil, trägt es ins Körbchen. Und holt sich's raus und beißt. Also ist hochinteressant mit den Zweien. Was auch übrigens super hilft, das mache ich, haben wir gerade im Wohnzimmer. Wir haben drei Diffuser und da ist Pfefferminze drin und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie angenehm das ist. Also für Hund und Halter, nicht nur
Ja,
für Tiere. Genau.
ich nutze sowas tatsächlich auch und ich finde das immer so schön, wenn man dann in den Raum kommt und das kühlt einfach schon so durch und durch. Also ja, kann ich nur bestätigen und hilft auch gegen Kopfschmerzen, wer dazu neigt.
Ja, das stimmt.
Fürhunde FAQ.
Damit kommen wir zu unserer Rubrik Fürhund FAQ. Hier beantworten wir alle möglichen Fragen, die ihr uns so zuschickt. Und das sind natürlich vor allem rechtliche Themen. Heute geht es um das Thema Leinenpflicht. Sehr spannend. Und wie so oft ist Johannes Sperling mal wieder da, um uns ein paar Antworten zu liefern. Johannes, schön, dass du da bist.
Hallo Lisa, hallo alle, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Dann bin ich mal gespannt. Was kannst du uns über die Leinenpflicht in Deutschland, vielleicht speziell für Assistenzhunde, so erzählen?
Also es ist ein relativ komplexes und vielleicht auch ein bisschen unübersichtliches Thema, weil es gibt halt keine allgemeingültige Regelung, die da sagt, wenn es ein Assistenzhund ist, gilt die Leinenpflicht nie. Also das wäre natürlich schön, weil das wäre sehr einfach, aber so ist es leider nicht. An der Leine ist der Hund vom Menschen leichter kontrollierbar und die Wahrscheinlichkeit, dass einem Menschen, anderen Tieren und so weiter etwas passiert oder jemand da Schaden nimmt, ist schon eher geringer, als wenn der Hund ohne Leine läuft. Deshalb gibt es manchmal Leinenzwänge. Gleichzeitig ist der Freilauf für Hunde, zumal für Führhunde und andere Assistenzhunde, natürlich enorm wichtig zum Ausgleich für die Arbeit. Ich muss den Hund also auch frei laufen lassen können. Ja, ist die Frage, wie weiß ich, ob es rechtlich erlaubt ist? Dazu müssen wir uns erstmal klar werden, wo möchte ich denn meinen Führhund frei laufen lassen? Es macht einen Unterschied, ob ich ihn zum Beispiel im Garten eines Mehrparteienhauses laufen lassen möchte oder auf einem Feld, einer Wiese, im Wald oder im Stadtpark, im Naturschutzgebiet oder zum Beispiel am Strand. Je nachdem sind wir in unterschiedlichen Rechtsgebieten. In dem Gartenbeispiel im Privatrecht und beim Stadtpark, aber grundsätzlich auch in den anderen Fällen, die ich genannt habe, Feld, Wiesen, Wälder, Land, sind wir im öffentlichen Recht. Also, je nachdem, wo der Freilauf sein soll, müssen wir dann an unterschiedlichen Stellen suchen, wo wir etwas zu Anleihenpflichten finden. Im Privatrecht entscheiden grundsätzlich die EigentümerInnen oder diejenigen, denen das Recht zusteht. Nehmen wir unseren Gartenfall. Wenn ich im Haus, das zum Garten gehört oder zu dem der Garten gehört, Mieter bin, dann kann zum Beispiel im Mietvertrag stehen, ob ich den Hund im Garten laufen lassen darf oder nicht. Oder in einer Hausordnung, die ergänzt so einen Mietvertrag meistens. Finde ich da nichts, kann ich mit der Vermieterin oder der Hausverwaltung brechen. Eventuell kann ich mit denen vereinbaren, dass mein Hund, weil ein Assistenzhund ausnahmsweise und unter bestimmten Bedingungen im Garten ohne Leine laufen darf. Aber das muss ich absprechen. Das geht nicht einfach so, wenn es nicht vorher eine Regel dazu gibt. Ähnlich ist das, wenn ich in einem Mehrparteienhaus eine Eigentumswohnung habe. Da geht der Weg dann eventuell über die Hausverwaltung und die EigentümerInnenversammlung. Die können entsprechende Beschlüsse fassen. Wenn ich jetzt im Privatrecht nicht eindeutig weiß, ob mir erlaubt ist, den Hund laufen zu lassen, würde ich es erstmal lieber nicht machen. Denn ich darf Rechte anderer nicht verletzen. Und wenn ich nicht eindeutig weiß, ob ich das tue, na, da wäre ich vorsichtig. Also, reden hilft in der Regel. Dann kommen wir mal zu den Leinenpflichten im öffentlichen Recht. Ein Leinenzwang nach öffentlichem Recht ist meist in Gesetzen, Verordnungen oder sogenannten Satzungen geregelt. Grundsätzlich ist es so, dort, wo ein solches Recht gilt, müssen grundsätzlich alle HundehalterInnen diesen Leinenzwang folgen. Die Regeln zu finden ist da aber manchmal sehr schwierig. Das hören wir auch immer wieder in den Beratungen. Denn es gibt solche Regelungen auf mehreren Ebenen. Es kann sie für das jeweilige Bundesland geben und zusätzlich oder ausschließlich für die einzelnen Kreise, Städten und Gemeinden. Manche Bundesländer haben Gesetze oder Verordnungen, in denen allgemeine Leinenpflichten vorgeschrieben sind. Zum Beispiel haben Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch Schleswig-Holstein haben Hundegesetze. Auch die Wald- oder Naturschutzgesetze und Verordnungen in den Bundesländern können Leinenpflichten enthalten. Diese Gesetze und Verordnungen gelten dann für das gesamte Bundesland. Es kann aber auch sein, wie gesagt, dass die einzelnen Städte und Gemeinden Leinenpflichten geregelt haben. Die stehen dann meistens in sogenannten Satzungen. Manchmal heißen sie auch Gemeinde- oder Polizeiverordnungen. Die gibt es einmal in den Bundesländern, in denen es keine landesweiten Hundegesetze oder Verordnungen gibt. In manchen Bundesländern dürfen die Gemeinden aber auch für bestimmte Gebiete zum Beispiel ergänzend auch solche Regelungen erlassen. Da es so viele Ebenen und Möglichkeiten gibt, kann das ziemlich unübersichtlich sein. Notfalls muss man da ganz schön suchen, bis man die richtige Regelung findet. Nehmen wir mal an, jetzt haben wir für den Ort, für das Gebiet, in dem wir den Hund freilaufen lassen wollten, eine Vorschrift gefunden und da ist ein Leinenzwang angeordnet. Gilt der jetzt auch für Blindenführhunde? Juristische Antwort, das kommt drauf an. Manchmal regeln die Gesetze, Verordnungen oder Satzungen direkt und ausdrücklich, dass unter anderem Blindenführhunde, manchmal auch Assistenzhunde allgemeiner, von der Leinenpflicht ausgenommen sind. Das passiert manchmal ganz generell. Da steht dann zum Beispiel, dieses Gesetz gilt nicht für Blindenführhunde. Oder die Leinenpflicht gilt nicht für Blindenführhunde oder Assistenzhunde. Kann aber auch sein, dass das nur für bestimmte Situationen eine Ausnahme gibt. Da steht dann sowas wie, die Leinenpflicht gilt nicht für Blindenführhunde im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes. Das ist so eine gängige Formulierung. Im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes hieße nur, wenn die Hunde arbeiten, also im Geschirr führen. Das würde uns für die Frage, ob er freilaufen darf oder nicht, gar nichts nützen. Denn ja, dafür gibt's halt die Ausnahme nicht. Wenn wir eine Folge über den Freilauf machen und ich dabei sein darf, dann können wir da ein bisschen ausführlicher noch einsteigen. Aber hier an der Stelle würde ich es jetzt bei diesen Regelungen mal belassen.
Also es wird definitiv eine eigene Folge dazu geben und da können wir dann gerne ausarten zu dem Thema. Auf jeden Fall habe ich gelernt, Harry, du bist harmlos. Ist schon mal eine gute Sache. Und natürlich, dass das Thema wirklich sehr komplex ist. Falls ihr Fragen für das nächste Für- und FAQ habt oder generell Anregungen oder Feedback, dann schickt es uns gerne per E-Mail und zwar an podcasts@dbsv.org. In der nächsten Folge wird es auch wieder um ein relativ rechtliches Thema gehen, und zwar um die Zutrittsrechte. Und das ist ja für uns Führhundhaltende ein wirklich unglaublich wichtiges Thema, weil ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass da alle von uns schon mal irgendwie Schwierigkeiten hatten oder zumindest mal diskutieren mussten, wenn nicht Schlimmeres. Und ja, Johannes, du wirst da ja auch wieder dabei sein und uns vor allem so die rechtlichen Hintergründe beleuchten. Und wir sprechen natürlich aber auch drüber, was es so für Strategien gibt, also wie wir unsere Zutrittsrechte dann eben doch einfordern und durchsetzen können. Und ich würde auch gern von euch Zuhörenden wissen, was habt ihr denn in Sachen Zutrittsrechte schon so erlebt? Weil ja, da ist ja bestimmt auch die ein oder andere interessante Geschichte dabei. Die könnten wir in der nächsten Folge dann mit allen HörerInnen teilen. Also wenn ihr was dazu erzählen möchtet, dann schreibt es gerne an podcasts@dbsv.org.
Heldenhighlights.
Ja, es ist wieder mal kaum zu glauben, aber damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und ich freue mich jetzt zum Abschluss auf das Heldenhighlight von Sabine. Denn wer natürlich öfter zuhört, weiß, dass es in jeder Folge zum Schluss eine Geschichte gibt, eine persönliche Führhundegeschichte von den Gästen. Und jetzt bin ich mal gespannt, Sabine, was du uns da erzählst.
Das war im Rote Bühl, ich glaube 2017, da hatte ich meinen ersten Blindenführhundekurs Telling in Titatsch gegeben und es war zwei Tageskurs und nach der Kaffeepause kamen zwei Teilnehmer später rein und die haben sich dann ganz arg entschuldigt und da sage ich, ihr braucht euch nicht entschuldigen, ja, wir müssen dir jetzt unbedingt erzählen, was passiert ist, sage ich, okay, da bin ich jetzt aber sehr neugierig. Jetzt hatte ich, und das mache ich prinzipiell, ich hatte ja vorhin schon mal den Ohren-T-Touch erwähnt, ich mache immer nach der Pause, also Mittagspause den Ohren-T-Touch, weil der auch die Verdauung mit anregt und auf andere Organe positiv einwirkt. Und habe dann erzählt, ja, da ist der Dreifacherwärmer und der geht auch Verdauung und Atmung und so weiter und so fort. Und dann sagte der Bernd zu mir, Sabine, ich war seit ein paar Tagen nicht mehr auf dem Klo. Und dann haben wir den Ohren-T-Touch gemacht. Dann musste ich, aber meine Frau auch. Dann haben wir uns noch gestritten, wer jetzt aufs Klo geht. Und du, wir haben Tränen gelacht. Es war so lustig. Und dann sage ich, naja, dann hat es ja seinen Erfolg, im wahrsten Sinne des Wortes, einen durchschlagenden Erfolg gehabt.
Absolut.
Und ich fand es so, so lustig und das erzählte ja auch nicht jeder. Manchen wäre das jetzt peinlich gewesen, aber es war wirklich die Erheiterung an dem Nachmittag. Genau, das war so einer meiner lustigen Geschichten, die ich da erlebt habe.
Ach ja.
Während des Kurses.
Ja, ich finde, ich mag auch einfach so ganz menschliche Geschichten aus dem Leben. Ich finde es immer herrlich. Ja, total schön. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, super, super schön, dass du da warst, Sabine, und dass du uns so viele interessante Sachen gesagt hast.
Ich sage vielen Dank für die Einladung. Ich sage danke, dass ich mein Wissen mit euch allen teilen durfte. Es ist mir immer ein großes Anliegen, Mensch und Tier zu helfen. Also mein Herz schlägt für die Tiere und für die Menschen. Sonst hätte ich hier auch keine Praxis für die Tiere. Und letztens war auch eine Kundin da, die sagte, gell, du hilfst nicht nur den Tieren, sage ich, nee. Oh. Auch den Zweibeinern. Sag ich, ja, das mag ich.
Also das war ja wirklich jetzt ein ganz bezauberndes Schlusswort. Und da kann ich nur noch sagen, tschüss und danke allen fürs Zuhören.
Ciao.
Zu Gast waren Sabine Kohler und Johannes Sperling. Moderation Lisa Mümmler. Redaktion und Schnitt Lisa Mümmler, Leonie Koll und Daniela Bringer. Sounddesign Robby Sandberg. Die nächste Folge erscheint in 3 Monaten, am 15. Oktober. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Zum Beispiel in den Offside-Podcast. In der aktuellen Folge geht es um die Gen Z am Steuer, die Bundesjugendvertretung des DBSV. Die Podcasts findet ihr unter sichtweisen-online.org/dbsv-podcasts oder folgt uns auf Social Media. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert vom DBSV.